Es geht ums Kreuz. Eigentlich komisch. Es geht im ganzen Gottesdienst über ums Kreuz, auch in unserem Christsein geht es viel ums Kreuz. Und manchmal habe ich den Eindruck, wir haben uns eigentlich fast schon an das Kreuz gewöhnt. Das Kreuz, manchmal ganz schmuckvoll um den Hals getragen oder als Ohrstecker oder weiß der Geil, irgendwo steckt das Ding immer drin, gell? Auf dem Schülermäpple oder auf dem Ordner oder sonst irgendwo drauf, manche auch auf dem Auto hinter drauf, das Kreuz. Und trotzdem würde ich mal sagen, dass uns gerade so ein Karfreitag zeigt, dass es gar nicht so ganz einfach ist mit diesem Kreuz. Was machen wir denn eigentlich mit diesem Karfreitag? Vielleicht geht es euch auch so, dass ihr ein bisschen unsicheres Gefühl habt, gell? Soll man jetzt Fleisch essen oder soll man kein Fleisch essen? Eigentlich hat man mal was davon gehört, am Karfreitag isst man kein Fleisch. So, meine Nachbarin, der ihren Sohn hat heute Geburtstag, die grillen heute zum ersten Mal. Bin ich eingeladen, habe ich gesagt, ich kann nicht, ich bin auf dem Gottesdienst. Aber was hätte ich denn gesagt, gell? Hätte ich dann Fleisch gegessen? Oder, logisch, sagte Thomas, warum denn nicht, gell? Und trotzdem irgendwie, ich habe es komisch an diesem Karfreitag. Was machen wir da damit? Was ist das eigentlich an diesem Karfreitag? Es ist die Erinnerung an die Kreuzigung Jesu. Aber eine Kreuzigung zu feiern, das mutet doch irgendwie ein bisschen seltsam an. Ist doch komisch. Man feiert das, dass da jetzt einer stirbt, qualvoll. Wer von Mel Gibson den Film gesehen hat, The Passion, der weiß, das war nicht einfach nur gerade so locker flockig, gehen wir mal ans Kreuz. Viele haben ja damals die Kreuzigung gar nicht erlebt, weil sie bei der Geißelung gestorben sind. Und das feiern wir jetzt heute? Also mich mutet es irgendwie komisch an, das zu feiern. Und ich denke, ich habe auch herausgefunden, warum. Denn eigentlich ist das die Kreuzigung und auch die Erinnerung an Karfreitag daran, das ist eigentlich ein Ausdruck eines ungeheuerlichen Geschehens. Und man merkt, ich meine zu merken, da macht ein Mensch ganz ernst. Und das hinterfragt mich. Da geht einer seinen Weg ganz konsequent durch. Und das hinterfragt mich. Ein Mensch, der, wenn man so das Leben von Jesu liest, der doch eigentlich ganz frei war. Und der muss sterben. Ja, sogar, er sagt noch Ja dazu. Er kämpft zwar davor, im Garten Gethsemane kämpft er, da heißt, da ist Schweiß von seiner Stirn gekommen, mit Blut vermengt, der hat Angst gehabt, der wollte es nicht und hat gesagt, wenn es irgend möglich ist, dann lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Aber nee, er geht seinen Weg weiter. Der stirbt, der muss sterben und das passt nicht in unsere Welt und das passt nicht in unser Denken und schon gar nicht zu unseren Gefühlen. Das passt nicht, auch wenn wir uns fast schon ein bisschen daran gewöhnt haben. Aber wenn wir so eine ruhige Minute haben, wenn wir so einen Karfreitag vielleicht ein bisschen anders gestaltet haben heute, ein bisschen ruhiger, dann merkt man, irgendetwas ist da unbequem. Das passt nicht. Das Kreuz passt nicht in meine Welt, das passt nicht in mein Denken, das passt nicht zu meinen Gefühlen. Und es geht seit jeher der Menschheit so. Den Juden ist es ein Ärgernis, denn die wollten Zeichen. Ja, der neue König, jetzt hängt er da am Kreuz. Also bitte, das geht doch nicht. Die Juden, die haben sich maßlos darüber aufgeregt, dass der gesagt hat, ich bin der König. Und die Griechen, also für die, die mit Weisheit ein bisschen gesegnet sind, ne, dafür stehen die Griechen, die sagen, nee, das ist verrückt, das geht nicht. Du kannst nicht sagen, Gott kommt auf die Welt und steigt dann ans Kreuz und stirbt. Das geht nicht. Den Juden ein Ärgernis, den Griechen eine Torheit. Uns aber, heißt es in der Bibel, Paulus sagt mir so, uns aber ist eine Gotteskraft. Und es ist vielleicht auch das, was so ein Karfreitag auszeichnet, was vielleicht auch dich auszeichnet heute, dass du bewusst auch herkommen bist. Tag aus der Stille, ein Tag aus Gedanken um dich, um dein Leben, um deinen Glauben und das zu besiegeln, zu beenden mit einem Gottesdienst und Abendmahl. Mit einer guten Lobpreiszeit da einen Punkt drauf zu setzen, an so einem Tag. In der Vorbereitung hat die Dorothee ein Bild mitgebracht. Und dieses Bild, das wollte ich euch doch nicht vorenthalten, dieses Bild, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, das müsste jetzt eigentlich irgendwann nochmal kommen hier, das überrascht. Irgendwie, da geht mir es genauso wie Karfreitag, das passt irgendwie nicht ganz. Ist doch komisch. Und ich möchte drei Gedanken dazu sagen. Wer denn da an diesem Kreuz hängt? Das ist Jesus. Und ich finde es klasse dargestellt. Jesus, der Mann, der ganz frei ist. Er ist eben nicht ganz festgenagelt. Ich habe mal gesagt, normalerweise in der Kirche, da ist er ja mit beiden Händen festgenagelt. Gell? Diese Liebe Gottes, die ist festgenagelt. Die Arme sind offen für dich. Hier ist er nicht ganz festgenagelt. Ich finde es fast sogar besser, muss ich ehrlich sagen, weil da diese Freiheit noch ein bisschen zum Ausdruck kommt. Jesus, der Mann, der in kein Schema passt. Frei, ganz frei, das zeigt sein Leben, und dennoch mit seinem ganzen Lebensentwurf an den Willen seines Vaters gebunden. Jesus sagt mal von sich selber, meine Speise ist die, dass ich tue den Willen dessen, der mich gesandt hat und sein Werk vollende. Das ist seine Speise, den Willen Gottes zu tun. Und trotzdem war er in diesem Leben ganz frei. Menschliche Normen, gesellschaftlich, religiöse Festlegungen. Ich möchte fast mal sagen, da hat er gepfiffen drauf. Auf Traditionen, da hat er keinen Wert gelegt. Hat er gesagt, was soll das mit euren Traditionen? Meint ihr wirklich, dass es die Reinigung da macht? Diese ganze Traditionen, diese ganze Riten? Oder die Vorschriften? Es war ja für einen Jude ungeheuerlich, so einen Sabbat zu erleben. Da gab es massig Gesetze. Und Jesus sagt, so ein Quatsch. Der Sabbat ist für den Mensch da und nicht der Mensch für den Sabbat, dass er den einhält. Er war ganz frei. Auch familiäre Erwartungen, wir haben auch schon mal drüber gesprochen. Seine Mutter weist er zurück. Von seinem Vater, da steht ja gar nichts drin. Also von dem Josef-Vater da. Da steht überhaupt nichts drin. Wie war das da, als er 12 Jahre alt, ne, als er da im Tempel war? Ich muss doch dort sein in meines Vaters Haus und nicht bei euch da Familiedings da machen. Und obwohl er so frei war, geht er mit seinen Eltern wieder zurück, gell, und beginnt dann mit 30 Jahren sein öffentliches Wirken. Er war ganz frei. Er wäre auch am Kreuz noch ganz frei gewesen. Die letzte Frage, die letzte Versuchung am Kreuz, ich glaube, dass das eine wirklich ernste Frage war. Und dass es da Jesus wirklich durch den Kopf geschossen ist, mache ich es oder mache ich es nicht? Die Frage, steig herab, steig runter. Jawohl, sagt er hätte die Freiheit. Aber Jesus hat die Macht, auf die Macht zu verzichten. Das war nicht Ohnmacht. Klar, er hätte Legionen herbeiholen können. Das war nicht Ohnmacht, sondern das war Macht. Und so sehen wir ihn dort am Kreuz hängen. Und als der Hauptmann das sieht, erschrickt er. Sie sehen ihn und die Menschen erschrecken. Das Sehen macht es aus, auch heute noch. Deine Arbeitskollegen, was sehen sie denn, wenn sie dich sehen? Sehen sie da einer, der diesem Jesus, der ganz frei ist, nachfolgt? Oder was sehen sie da? Oder die Nachbarn, was sehen sie? Was sehen sie wirklich, wenn sie dich sehen? Kommen die dann auch zum Schluss, wie der Hauptmann, das ist wahrlich, okay, bei Jesus Gottes Sohn, aber das ist wahrlich Gottes Kind, sehen sie das? Und deine Familie, was sieht sie? Sehen sie nur, wie du eifrig davonspringst? Oder sehen sie auch das, dass es da einen Mensch gibt, der mit seinem Glauben wirklich ernst macht? Mich faszinieren die Märtyrer immer wieder. Das fängt an in der Bibel. Egal bald, welchen Menschen das man da rauszieht, ob das Daniel war oder welche andere auch immer, die gehen ihren Weg mit Gott und stehen da dazu. Und das fasziniert mich. Ich habe das schon immer bewundert. Aber ich möchte es nicht nur bewundern, sondern ich möchte es auch selber tun. Und ich hoffe immer, dass ich genauso wie in Daniel dann die Kraft habe, und das Rückgrat habe, hinzustehen und sage, nein, ich schmeiß mein Kügel nicht in den Opfertrog. das für irgendjemand anders das Rauchopfer darbringt, als der König Nebukadnezar da auftaucht. Und alle fallen nieder, bleibt er und seine drei Freunde stehen. Das kann man sich richtig gut vorstellen. Und diesen Mut, diesen Mumm, das wünsche ich mir auch von uns. Dass wir eben nicht einknicken, sobald einer kommt und uns ans Leben will, sondern dass wir hinstehen und sagen, nee, ich glaube, ich vertraue diesem Gott und ich gehe meinen Weg mit ihm, egal was die anderen sagen. Und ich möchte da nicht rechtfertigen, dass es auch dort noch eine missionarische Chance gibt, wenn ich da dieses Rauchopfergügel reinwerfe in diesen Trog, sondern ich möchte dazu stehen, dass ich sage, ich opfer nicht für irgendwelche Götter, ich zünde dem Buddha keine Kerzle an, sondern ich folge allein Jesus Christus. Auch in der Kirchengeschichte. Mich hat die Frau Marie Durand, eine Huguenottin aus der Camargue, hat mich immer begeistert. 38 Jahre lang eingesperrt in einem Turm. Turm de Constance. Ich kann nicht Französisch, aber so ähnlich heißt es. Unten in der Camargue. Und wenn man diesen Turm besucht, dann sieht man, das war so ein Gefängnis, auch zwei Stufen und so weiter. Oben waren die Frauen, unten waren die Männer, oben war die Marie Durand. Und da sieht man, in der Mitte ist so ein Lichtschacht und da sieht man eingekritzt, ich weiß nicht mit was, die Legende sagt mit ihren Fingern, die andere sagen mit einer Scherbe oder mit sonst was. Da steht drauf, resiste, widersteht. 38 Jahre. Ich meine, ich könnte jetzt ein bisschen flungern, gell? Das ist so alt wie ich, ein paar Jahre gehören noch dazu. Aber das muss man sich mal vorstellen. Fast so lange wie ich lebe, war die Frau in diesem Turm, ich bin 6 Jahre älter, war die Frau in diesem Turm eingesperrt und schreibt hin Resiste. Sie hätte sagen können, nee, ich glaube an diesen Jesus nicht, was soll das? Und sie hätte sagen können in ihrem Herzen still, naja, ich glaube trotzdem, aber nur äußerlich sage ich das irgendwie so, damit ich freikomme. Und dann habe ich ja tolle Chance, ich kann meinen Nachbarn von Jesus erzählen, ich kann rausgehen in die Mission, ich kann weiß ich was alles machen. Nee, macht sie nicht. Sondern bleibt drin, widersteht. Das wünsche ich mir mal. Da wird es mir ganz anders, wenn ich da manchmal hingucke, wie schnell, dass wir und auch wie schnell, dass ich, dass ich da einknick und schweig und ruhig bin, damit man den Frieden nicht stört. Zum aufrechten Gang hat uns Jesus befreit mit dem, was er da tat an diesem Kreuz. Er hat uns befreit von unserem eigenen Egoismus. Es gibt ein schönes Buch von Henry Nouwen, Nimm sein Bild in dein Herz. Da heißt es, lange Zeit hindurch habe ich geglaubt, dass es eine Tugend sei, ein negatives Bild von mir selbst zu haben. Man hatte mich so oft vor dem Stolz und der Eitelkeit gewarnt, dass ich schließlich dahin gelangt bin zu glauben, es sei gut, sich selbst gering zu achten. Jetzt aber stelle ich fest, dass die wirkliche Sünde darin besteht, zu leugnen, dass Gott mich zuerst geliebt hat und zu ignorieren, dass ich ursprünglich gut bin. Zum aufrechten Gang hat uns Jesus befreit. Wir müssen nicht so gering von uns selber denken. Ich habe in einem schönen Artikel gelesen, da macht einer Mut und sagt, achte auf dich selber. Hör auch auf die Stimme deiner Seele in dir. Pass auf. Er überschreibt diesen Artikel mit rote Lampen. Und das will ich euch doch nicht vorenthalten. Da heißt es, im Willen Gottes zu leben, erfordert die Umkehr zu einem Wirklichkeitsverständnis, das dem eines Kindes entspricht. Werdet wie die Kinder. Die Seiten an uns, die wir nicht gut finden, die können wichtige Signale sein. Die abgelehnte Seite in dir kann ein Anruf sein, in eine größere Freiheit einzutreten, auf dem Grund unserer Seele, dem Vater im Himmel zu uns sprechen zu hören. Auf dem Grund unserer Seele, den Vater im Himmel zu uns sprechen zu hören. Unserer Seele nicht mehr zuzuhören, ist wie dauernd über rote Ampeln fahren. Das bleibt nicht ohne Folgen. Selbst wenn es einige Male gut gehen mag, erfahrungsgemäß wird uns eines Tages die Polizei stellen. Sollten wir dann mit quietschenden Reifen, ich meine, er übertreibt ein bisschen, aber ein schönes Bild finde ich trotzdem, sollten wir dann mit quietschenden Reifen die Flucht zu ergreifen versuchen, dann wird es einen Schuss in die Reifen geben. Im übertragenen Sinne sind es die Schicksalsschläge, die uns zum Aufwachen bringen. Ich selbst habe das vor 8 Jahren so erlebt und es hätte mich das Leben kosten können. Durch Gottes Gnade bin ich nach einem schweren Schlaganfall durch eine ganze Reihe von Wundern noch einmal mit heiler Haut davongekommen. Mit seiner Hilfe habe ich gelernt, in ein vertieftes Kindschaftsverhältnis zu ihm hineinzuwachsen. Werdet wie die Kinder. Diesen Weg nenne ich das allmähliche Erlernen der Liebe zu mir selbst. Das ist nicht zu verwechseln mit jener Egozentrik, die lediglich um das eigene Ich kreist. Das wäre genau das Gegenteil des Gemeinden. Die Menschen unserer Zeit leiden sehr unter dem Mangel an Selbstwertgefühl. Trotz einer ausgeprägten Ich-Bezogenheit und der Suche nach dem wirklichen Vergnügen lieben wir uns selbst nicht wirklich, sondern denken schlecht von uns wegen unserer körperlichen und moralischen Fehler. Wir dürfen uns jedoch nicht selbst verachten, weil wir Söhne und Töchter Gottes sind, die mit einem unvergleichlich teuren Preis erkauft worden sind, mit dem Blut Christi. Wir haben nicht das Recht, uns selbst und andere gering zu schätzen, denn wir haben einen absoluten, unverlierbaren Wert in den Augen Gottes. Wir sind befreit von uns selbst. Wir dürfen aufrecht stehen, aufrecht gehen. So befreit können wir auch vor anderen stehen, die nicht mit uns einer Meinung sind. Das schönste Erlebnis finde ich immer noch, wenn Luther da in Worms steht und sagt, hier stehe ich, ich kann nicht anders. Ich widerrufe nicht. Warum? Weil er eben diese Freiheit in Christus gelebt hat. Weil er die dort drin gefunden hat. Er war auch frei, um vor Gott zu stehen, nicht nur vor den Menschen, auch in der Vertikalen. Frei, um vor Gott zu stehen. Jesus spricht uns mit seinem Tod gerecht. Und gerecht heißt, jetzt kommt Gott und Mensch wieder so zueinander, wie es recht ist, wie es richtig ist, im rechten Winkel zueinander. Da gibt es keine Schieflage mehr, sondern durch diese Tat sind wir frei, um vor Menschen und vor Gott zu stehen. Und das Zweite, dieser Mensch hier ist gehalten. Auf der einen Seite ganz frei und auf der anderen Seite gehalten. Er ist von Gott gehalten und er hat sich auch immer an Gott gehalten. Jesus sagt mal von sich selber, ich bin nicht gekommen aufzulösen, sondern ich bin gekommen, das Gesetz zu erfüllen. Also er hat es nicht alles abgeschafft und hat gesagt, das ist alles Blödsinn, sondern er ist gekommen, das Gesetz zu erfüllen. Das Gesetz, so kann man das auch sagen, zur Geltung zu bringen, auf den Sockel zu stellen, sich von falschen Gesetzen zu verabschieden, wo man meint, naja, so kriegt man Gott irgendwie in den Griff. Und Jesus sagt, nee, so einfach ist es nicht. Er hat die Gesetze Gottes gehalten, er hat sie erfüllt. An ihm, so heißt es mal, an ihm war keine Schuld. Der Philipperhymnus, Philipper 2, spricht da davon, dass Jesus es nicht als ein Raub ansah, Gott gleich zu sein, sondern dass er sich entäußert hat, dass er Knechtsgestalt angenommen hat. Er ging vom Himmel auf die Erde bis zum Tod am Kreuz. Und darum hat ihn Gott erhöht. Kreuz sagte am Schluss, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Das spricht von einem tiefen Vertrauen zu Gott, auch wenn der Ausgang ungewiss ist. Ich habe dir schon mal gesagt, die Kreuzigung war kein Spaziergang. Und Jesus war wirklich tot, ganz tot nach dieser Kreuzigung. Total gehalten. Und wir? Wie halten wir? Wie gehen wir mit dieser Spannung um? Und ich meine, wir tun gut daran, wenn wir eben nicht den Rückzug antreten, nach dem Motto, naja, es wird schon irgendwie werden, sondern wenn wir uns der Nagelprobe unseres Glaubens stellen, wenn wir uns So wie ist es auch, für das Leben eintreten. Und es ist egal bei was. Ich habe jetzt, gestern habe ich wieder gelesen, ich glaube bei Jesus.de stand es, dass die Dignitas, dieser Mensch, 75, mir fällt der Name gerade nicht ein, der tritt jetzt da dafür ein in der Schweiz, dass er Menschen umbringen darf, die das einfach so wünschen. Also nicht einmal mehr krank, nicht einmal mehr Euthanasie, sondern wenn einer will, dann darf er zu ihm kommen und er gibt ihm dann, also stellt das Mittel zur Verfügung, dass er sich dann selber umbringen kann. Hoffentlich stehen wir da auf. Hoffentlich schweigen wir da dazu nicht, sondern sagen immer dann, wenn es darauf ankommt, was wir davon denken. Sich einmischen. Eintreten für die Menschenrechte. Ich habe es noch ein bisschen gelesen wegen Indien und so weiter, eben weil die Eva auch dahin geht. Ne? Und auch die sind wieder schwer in der Presse, denn da geht es darum, dass die Christen in Indien verfolgt werden. Auch Indien, wenn die Eva und die Marisa dahin gehen, das ist kein Spaziergang dort zu leben, sondern das ist ernst. Da werden die Christen verfolgt. Schwere Verfolgungen waren sie ausgesetzt und es heißt da, sie wurden schlimmer behandelt wie die Tiere. So hat es einer von den Christen in Indien gesagt. Und warum? Weil diese Christen für die Menschenrechte eintreten und sagen, das ist nicht gut, was ihr da macht. Dann wirft man ihnen vor, naja, sie schlachten Kühe, trinken dann das Blut, Abendmahl, Klingeling, ne? Und so werden die verfolgt und gehetzt mit falschen Parolen, mit falschen Meldungen. Eintreten für die Menschenrechte. Hinlangen. Hinlangen, weil wir gehalten sind von Gott. Hinlangen, das meint, dass unser Glaube in die Hände kommt, in die Füße kommt, dass wir hingehen, dass wir helfen, nicht um uns die Ewigkeit zu verdienen, sondern als Antwort der Befreiten und Gehaltenen. Auch unser Umgang mit Geld, unser Lebensstil und so weiter. Gehalten, wir halten ihm einen Platz frei. Für ihn, für Gott in unserem Leben und für den Nächsten. Auch in der Frage nach dem, was dran ist, wie finde ich raus, was Gottes Willen ist, sind wir gefragt. Und es gibt da von Ignatius, der hat sich lange mit dieser Frage auseinandergesetzt. Die Frage, wie ist das? Was darf ich denn alles und was darf ich denn nicht? Was ist denn Gottes Wille für mein Leben? Und Paulus schreibt ja mal, prüft alles und das Gute behaltet. Und Ignatius hat Regeln aufgestellt, die helfen sollen, das Gute vom Bösen zu trennen, das Wahre von der Lüge zu unterscheiden. Und aus diesen geistlichen Traditionen, so nennt er es, möchte ich 7 Regeln kurz nennen. Regel 1 heißt, die Stimme Gottes, die ist immer vernünftig. Sein Ruf ist nie einfach unsinnig, wieder vernünftig, irrational. Sondern Gott hat die Welt mit Weisheit und mit Vernunft erschaffen. Und wenn man heute sieht, wie Menschen sich durch die Esoterik beeinflussen lassen, wie sie auf Pendel und übersinnliche Kräfte vertrauen, dann ist es besser, den eigenen Verstand zu gebrauchen. Ich kenne einen Bankdirektor, der nur dann einen Vertrag abschließt, wenn sein Horoskop günstig ist. Unvernünftig. Regel Nummer 1, die Stimme Gottes ist vernünftig. 2, im Hin und Her verschiedener Neigungen und Vorstellungen führt uns die Stimme Gottes zum klaren Ziel und empfiehlt dafür gute Mittel. In der Bibel heißt es ganz einfach, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Und die Früchte des Geistes sind Liebe, Freude und Frieden. Wenn du dich fragst, was ist dran, was muss ich tun, dann wird das eine Regel sein oder eine Hilfe, die Stimme Gottes klarer zu erkennen. Weil die Stimme Gottes zum klaren Ziel führt und dafür gute Mittel empfiehlt. 3. Regel, wo Verwirrung, Streit und Spaltung ist, da ist der Ungeist am Werk. Der Teufel wird in der Bibel der Diabolos genannt. Das griechische Wort Diabalein, das heißt wortwörtlich durcheinanderwerfen. Der Teufel ist also immer einer, der durcheinander wirft. Der große Verwirrer liebt das Chaos. Merkmale vom Heiligen Geist sind Einheit und Eintracht. Er führt zur inneren Harmonie und zur Identität der Person. Die nächste Weisung der Unterscheidung ist sehr kurz. Die 4. Gottes Ruf überfordert nicht. Denn Aller Radikalismus kommt nicht von Gott. Die nächste. Gottes Stimme ist immer konkret. Es geht um das Hier und das Heute und nicht um fantastische Träumerei. Im Psalm 95 heißt es mal, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet euer Herz nicht. Und die vorletzte Regel, die ist sehr alt, die heißt, allein die Stimme, die sich auf ein Wort der Heiligen Schrift zurückführen lässt, ist unter den vielen Stimmen die Weisung Gottes. Es macht also immer Sinn, wenn man nach dem eigenen Weg fragt oder vor einer Entscheidung steht, die Bibel zu befragen. Augustinus empfiehlt, was du auch tust oder was du auch redest, für alles suche das Zeugnis in der Heiligen Schrift. Dann gehst du den Weg Gottes. Und die letzte Regel der Unterscheidung der Geister heißt, die Stimme Gottes ist keine Geheimlehre. Sie muss sich in wichtigen Fällen immer dem Urteil des anderen auseinandersetzen können. Um Klarheit zu gewinnen, ist ein Gespräch mit einem vertrauten Mensch die größte Hilfe. Die Wahrheit zu prüfen und zu erproben im Gespräch mit einem Freund oder einem geistlichen Begleiter, in der Gruppe oder mit dem Ehepartner, ist immer sinnvoll. Gemeinschaft ist das Stichwort dazu. Christsein gibt es nicht ohne Gemeinschaft. Und das ist gegen unseren Zeitgeist. Wir fragen immer, was bringt es mir? Was ist für mich jetzt allein dran? Anstatt zu fragen, was machen wir? Was tut uns gut? Jesus ganz frei und gehalten, es überrascht und es lädt auch ein, das Bild. Es lädt ein, weil Jesus nicht nur frei und gehalten ist, sondern auch, weil er frei hält. Frei gehalten, der Platz für uns. Jesus hält ihn frei. Der Schächer am Kreuz, zu dem sagt er heute noch, wirst du mit mir im Paradies sein. Jesus denkt an ihn. Und Jesus denkt an dich und an mich. Das zieht sich durch die ganze Bibel, durch das ganze Leben von Jesus. Das zieht sich durch bis in die Lieder heute hinein. Oder zumindest, sage ich mal, in die Choräle. Es gibt so ein altes Weihnachtslied, ich stehe an deiner Krippen hier. Und da heißt, das ist mir eingefallen, da hast du schon bei dir bedacht, wie du mein wollest werden. Da ich noch nicht geboren war, da hast du dich mir erkoren. Und hast dich mir zu eigen gar, ich dich kannt erkoren. Egal, wie es auch sei, auf jeden Fall, er hat an den Schächer am Kreuz gedacht und er denkt an dich und an mich. Er überlegt sich, wie wird er dein Herr? Und an diesem Bild sieht man auch, weil es auch ein bisschen furchtbar ist, man sieht das Gericht Gottes. Die ganze Härte des Lebens trifft diesen Jesus Christus. Der ganze Ernst des Seins, das Gericht Gottes. Jesus musste sterben, damit der Weg zum Vater frei ist. Und jetzt gibt es da ein Bild. Ich meine, es kommt von der Feuerwehr. Auf jeden Fall habe ich das so verstanden und so gelernt, dass wenn große Waldbrände sind und man das Feuer nicht löschen kann, versucht man durch das Feuer durchzukommen, ein Gegenfeuer zu legen. Ein Platz innen drin, wo es schon gebrannt hat. Und das Kreuz von Golgatha, diese Müllhalde damals, ist so ein Platz, wo das Gericht Gottes getroffen hat. Das ist ein Platz, wo schon gebrannt hat. Ein Platz, zu dem wir hinfliehen dürfen, weil uns dort nichts mehr passiert. Da, wo es schon mal gebrannt hat, da brennt es nicht nochmal. Wir müssen nicht meinen, wir müssen nochmal für die ganze Menschheit sterben. Das tat er. Es ist vollbracht. Und so verrückt es klingt, dort am Kreuz, dort an dem Platz, wo schon mal gebrannt hat, da ist neues Leben möglich. Da kann Leben entstehen, auch für dich. Wir haben uns das jetzt so gedacht, nicht, dass wir eine Aktion machen oder sonst wieder etwas, wo man vorkommt ans Kreuz, sondern wir wollen euch ein Erinnerungsstück mitgeben. Ein Kreuz. Das Zeige mal das Bild. Das nächste Bild. Könnt ihr auch hier zeigen. So ein Kreuz wollen wir euch jetzt mitgeben. Das haben wir nicht für euch alle gemacht, sondern das dürft ihr selber machen. Wir haben sozusagen einen Bastelsatz gemacht. Und ihr bekommt nachher eben diesen Bastelsatz durch die Reihen durch. Wir lassen dann das Bild stehen, nachdem ich jetzt dann fertig bin mit Erklären. Dann wird es eine Weile Stille sein und dann, jetzt noch nicht, dann werden die Kreuze durchgegeben, wenn die Musik kommt. Und dann könnt ihr diese Stücke zusammenbinden. Das Kreuz als ein Zeichen des Todes. Aber wir haben gedacht, wir machen das diesmal aus Reben. Reben, für uns Zeichen des Lebens. Erinnert uns an Jesu Wort, dass wir am Weinstock bleiben sollen und nicht abgeschnitten werden sollen. Es ist ein Zeichen, auch ein Ursprung des Weins für später beim Abendmahl. Es erinnert somit an beides, an den Tod, den Jesus für mich auf sich genommen hat, und es erinnert an das Leben. Es muss nicht bleiben, wie es war. Ein Neuanfang ist möglich, zugesprochen im Abendmahl nachher. Soweit die Gedanken zum Kreuz an Karfreitag. Jetzt machen wir Stille, dann kommt die Musik und dann kommen die Stöcke. Und dann können wir binden. Amen.